Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, guten Abend. Erstmals seit Beginn des Gazakriegs hat der UN-Sicherheitsrat eine sofortige Waffenruhe gefordert, weil die USA ihr Veto aufgegeben haben. Über die Hintergründe und die Reaktionen aus Israel gleich mehr. Außerdem die Lage in Russland, 3 Tage nach dem verheerenden Anschlag auf ein Einkaufszentrum am Stadtrand von Moskau, sowie die Sorgen der deutschen Sicherheitsbehörden vor islamistischen Terroranschlägen auch hierzulande. Und Donald Trump erwirkt nach seinem Urteil im Betrugsprozess noch einmal einen Zahlungsaufschub, auch dazu später mehr. Um 18.40 Uhr geht es dann weiter mit unserem Hintergrund. Russische Diamanten, neue Regeln für die Kontrolle des Edelsteinhandels ist dann das Thema. Seit fast 6 Monaten, seit dem verheerenden Terrorangriff vom 7. Oktober, bombardiert die israelische Armee den Gazastreifen mit dem Ziel, die Hamas zu vernichten. Die islamistische Terrorgruppe hält ihrerseits immer noch über 100 israelische Geiseln in ihrer Gewalt. Nun hat der chronisch uneinige UNO-Sicherheitsrat erstmals eine sofortige Waffenruhe gefordert und gleichzeitig die Freilassung aller Geiseln. Antje Passenheim mit den Einzelheiten.
Es ist eine Sensation, die die USA möglich gemacht haben, indem sie erstmals nicht ihr Veto eingelegt haben, um Israel vor unliebsamen Entscheidungen zu schützen. Mit Washingtons Enthaltung konnte der Sicherheitsrat die Erklärung geschlossen annehmen. Sie verlangt eine sofortige humanitäre Waffenruhe für die Zeit des muslimischen Fastenmonats. Doch sie soll auch danach zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen. Außerdem verlangt der Sicherheitsrat die umgehende und bedingungslose Freilassung aller von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln. Durch den völkerrechtlich bindenden Beschluss steigt der internationale Druck auf die Konfliktparteien im Nahen Osten. Fraglich ist jedoch, inwieweit sich die israelische Regierung von Ministerpräsident Netanyahu oder die Terrorgruppe Hamas darauf einlassen werden.
Aus New York, Antje Passenheim. Und diese Frage können wir direkt weitergeben an unseren Korrespondenten in Tel Aviv. Clemens Fehrenkotte ist jetzt in der Leitung. Die Enthaltung der USA ist vor allem ein Fingerzeig in Richtung des israelischen Verbündeten. Wie reagiert Netanyahu?
Der Premierminister hat relativ zügig eine kurze Erklärung rausgegeben, indem er sagte, das sei also eine Entscheidung, ein Rückzug der USA, ein Rückzug von der bisherigen konsequenten Haltung im Weltsicherheitsrat seit dem 7. Oktober. Und das würde vor allen Dingen Schaden anrichten, und zwar Schaden für Israels Kriegsführung im Gazastreifen und Schaden für die Bemühungen um die Freilassung der Geiseln. Und einige seiner Kabinettsmitglieder haben sich inzwischen auch geäußert, die waren deutlich schärfer. Auch der Verteidigungsminister Israels Gallant, der zurzeit in Washington ist, der schrieb dann auf dem Kurznachrichtendienst X, also vormals Twitter, dass es Israels nicht das Recht habe, den Kampf einzustellen, ohne nicht die Gefangenen und Geiseln, vor allen Dingen die Geiseln, alle wieder zurückzubekommen. Von daher also ein relativ klares Nein, so geht's nicht.
Mhm. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ist ja nach einer Station in Kairo heute auch in Israel angekommen. Auch sie fordert ja eine Waffenruhe wie die gesamte Bundesregierung. Wer von den westlichen Verbündeten hat denn noch Einfluss auf Israel?
Also die Deutschen sicherlich gelten hierzulande als die in Anführungsstrichen letzten Verbündeten neben den Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten haben heute, so sagen sie Analysten, Israel eine gelbe Karte gezogen. Das sind fast noch die einzigen. Die Einflussmöglichkeiten etwa der britischen Regierung und des Außenministers Lord Cameron, der also viel deutlicher ist, sind eher gering. Sie ist heute Abend vor allen Dingen in Ramallah, in der provisorischen, wenn man so sagt, Kapitale des besetzten Westjordanlandes bei Mahmoud Abbas und auch bei ihrem Amtskollegen Außenminister. Nur gegenwärtig steht die palästinensische Autonomiebehörde vor einem Neustart. Am Samstag, Sonntag gibt es dort eine neue Technokratenregierung. Das heißt, sie wird am Abend in Ramallah nicht mehr mit dem Außenminister sprechen, der in einer nächsten Woche noch am Amt ist. Und sie wird morgen früh um 8.30 Uhr, kurz vor ihrem Abflug zurück nach Berlin, erneut mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz sprechen. Und Außenminister Katz hatte also auch mit der Resolution gleich auch Pflöcke reingeschlagen für das Gespräch morgen früh. Er schrieb dann wörtlich, der Staat Israel wird das Feuer nicht einstellen. Wir werden die Hamas zerstören und weiter bekämpfen, bis die letzte Geisel nach Hause zurückgekehrt ist.
Sprechen wir über die Hamas, die ja auch aufgefordert wird, die Geiseln freizulassen. Gibt es von dort Reaktionen auf die Resolution des UN-Sicherheitsrats?
Ja, gibt es inzwischen eine ganze Menge. Das wird größtenteils kommuniziert über den Nachrichtendienst Telegram. Etwa unter anderem auch ein sogenanntes führendes Mitglied des sogenannten Politbüros, das also im Beirut sitzt im Libanon und dort wird das begrüßt, dass die Resolution, aber es wird dann auch knallhart an den anderen Forderungen festgehalten. Die heißen nämlich unter anderem vollständige Einstellung aller Kriegshandlungen, völliger Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen, völlige Rückkehr der Vertriebenen. Wir haben inzwischen 1,5 Millionen allein im Süden Menschen zurück in den Norden des Gazastreifens. Und es hat nicht den Anschein, das haben zum Teil auch hier israelische Fernsehkanäle, die das ebenfalls verfolgt haben, auch kommentiert, es hat nicht den Anschein, dass sie sich davon beeindrucken lassen würden, sondern sagten, die hätten jetzt fast alles umsonst bekommen, einen Waffenstillstand, ohne die Geiseln freilassen zu müssen.
Mhm. Gleichzeitig hat ja auch noch eine andere Ankündigung für Aufhorchen sorgen lassen, und zwar, dass Israel jegliche Zusammenarbeit mit dem UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA aufgekündigt hat, wegen der mutmaßlichen Verwicklung einiger Mitarbeiter in den Terrorangriff vom 7. Oktober. Welche praktischen Konsequenzen wird das haben?
Also das hat für die UNRWA, die ja an sich für die Versorgung insgesamt nicht allein nur in der Palästinenser im Gazastreifen, sondern darüber hinaus auch zuständig ist, hat erhebliche starke Einschränkungen. Vor allen Dingen auch, und das war der Punkt, auch den der UNRWA-Chef auch gestern Abend auch noch mal genannt hat. Der Punkt ist, dass vor allen Dingen die Lieferungen in den Norden des Gazastreifens von israelischen Sicherheitsbehörden untersagt worden sind künftig. Das heißt, es ist die Versorgungslage im Norden ist, also das Verb katastrophal kann man in dem Zusammenhang kaum mehr nennen, aber all das, was uns geschildert wird und was auch gestern auch der ARD gegenüber, mit dem wir gesprochen haben, dem Chef des UNICEF-Kinderhilfswerks, der in den Norden gefahren ist, schildert, ist das etwas, was also dort keinerlei Lieferungen mehr möglich macht und die Leute schlecht und einfach dort akuten Hunger leiden.
Live aus Tel Aviv, die Einschätzung von Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank. Über die Lage nach Moskau jetzt erstmal. Vieles, sehr vieles spricht dafür, dass eine Gruppierung des Islamischen Staats, das für den verheerenden Terroranschlag auf eine Konzerthalle nahe Moskau mit über 130 Toten verantwortlich war. Sogar der US-Geheimdienst hatte die russischen Behörden vorab gewarnt, vergebens. Doch während die Trauer und die Anteilnahme im Land groß ist, gibt es im politischen Raum nach wie vor Anschuldigungen gegenüber der Ukraine und auch gegenüber dem Westen. Jürgen Buch berichtet.
Am Tatort der Krokus City Hall nordwestlich von Moskau legen Menschen immer noch Blumen für die Opfer des Terroranschlags nieder. Außerdem gehen die Ermittlungs- und Aufräumarbeiten an der ausgebrannten und eingestürzten Halle weiter. Dazu sagte der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Andrei Worobjow: Es sind fast zwei Drittel der gesamten Hallenfläche gereinigt worden, und zwar bis zum Betonfundament. Den Rest säubern wir auch noch. Und dafür haben wir die Frist bis morgen um 17 Uhr verlängert. Die Konzerthalle soll, wenn möglich, wieder aufgebaut werden, hat der Eigentümer angekündigt. Die politische Führung des Landes macht sich unterdessen daran, den Terroranschlag weiter zu untersuchen und zu interpretieren. Regierungschef Michail Mischustin sagte heute, die Schuldigen müssten bestraft werden, es gebe keine Gnade. Heute dreht sich unsere wichtigste Sorge um die Opfer dieses Verbrechens, um die Patienten, die in den medizinischen Einrichtungen behandelt werden, um ihre Verwandten, die sie dort besuchen, sowie um die Familien der Verstorbenen, die bestimmt Hilfe brauchen, sowohl psychologische als auch finanzielle. Seit dem Terroranschlag vom Freitag äußern russische Politiker die Vermutung, dass die Ukraine in den Anschlag verstrickt sein könnte. Im öffentlichen Diskurs ist das die These, die am vehementesten vertreten wird. Die Ukraine hat die Anschuldigungen allerdings zurückgewiesen und wirft Russland vor, einen Sündenbock zu suchen. Die These, dass die Terrororganisation Islamischer Staat für den Anschlag verantwortlich sein soll, betrachtet die russische Führung relativ skeptisch. Danach gefragt, ob auch in diese Richtung ermittelt werde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute: Sie stellen mal wieder eine Frage, die mit dem Ermittlungsverlauf zusammenhängt. Wir kommentieren das aber nicht. Wir haben kein Recht dazu. Die Geheimdienste arbeiten jetzt ohne Rast und Ruhe und befassen sich mit allen Gefahren und mit allen Herausforderungen, mit denen unser Land und unsere Gesellschaft momentan konfrontiert ist. Auch der ehemalige russische Diplomat bei den Vereinten Nationen in Genf, Boris Bondarev, hat sich zu Wort gemeldet. Er äußerte im Online-Dienst X Kritik am Kreml. Die Schießereien in Moskau, so schreibt er, ließen ihn einerseits daran denken, dass es in Russland offenbar trotz des ständig größer werdenden Sicherheitsapparats keine Sicherheit für die Menschen gebe. Außerdem scheine ihm der Anschlag rieche nach einer Operation unter falscher Flagge. Damit will er offenbar andeuten, dass der Kreml selbst etwas mit dem Anschlag zu tun haben könnte. Eine Einzelmeinung. Bondarev ist in Moskau in Ungnade gefallen, weil er den Krieg gegen die Ukraine kritisiert und 2022 seinen Dienst für Russland quittiert hat. Scharfe Töne gegen den Westen hat der kommunistische Spitzenpolitiker Gennadi Sjuganow angeschlagen. Er sagte bei einer Sitzung mit Premierminister Mischustin, zuerst sei es um die Auflösung der Sowjetunion gegangen, heute gehe es um die Liquidierung Russlands. Das habe er in einem Papier der Universität Harvard gelesen. Außerdem sei der Islamische Staat eine Schöpfung westlicher Geheimdienste.
Jürgen Buch berichtete, Putin versucht mit seinen Anschuldigungen gegen die Ukraine und den Westen von seiner Schuld abzulenken. Das ist die Meinung von unserer Nahost-Expertin Sabine Adler. Können Sie gleich hören ab 19.05 Uhr in unserer Kommentarsendung. Aber auch in Deutschland ist durch den Anschlag die Gefahr durch islamistische Terroristen wieder ins Zentrum der Debatte gerückt. Bundesinnenminister Nancy Faeser sieht eine akute Terrorgefahr. Über die Debatte in Berlin Steffen Wurzel.
In 82 Tagen beginnt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Männer. In 10 Stadien wird gespielt, entsprechend wächst von Berlin bis Düsseldorf, von Stuttgart bis Hamburg die Anspannung, was die Sicherheit angeht. Nicht nur an den Spielorten, sondern generell bundesweit wurden in den vergangenen Monaten umfassende Sicherheitskonzepte erarbeitet, die jetzt nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Russland nochmal in den Blick geraten.
Selbstverständlich wird die Lage vom Wochenende mit den zunehmenden Erkenntnissen, die man dann gewinnt, natürlich auch in die weitere Sicherheitsplanung der Europameisterschaft einfließen.
Cornelius Funke, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Er versuchte am Vormittag in Berlin deutlich zu machen, dass die Sicherheitsbehörden die islamistische Terrorgefahr ohnehin im Blick haben, ganz unabhängig vom Anschlag in der Nähe von Moskau.
Die Sicherheitskonzepte, die es zur Europameisterschaft gibt, umfassen selbstverständlich auch islamistische Bedrohungen. Selbstverständlich sind die beteiligten Behörden aber auch dabei, sowas kontinuierlich vorzuentwickeln und sich anzuschauen. Es ist bislang keine neue Lage in Deutschland, weshalb die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die islamistische Bedrohung bereits im Blick haben.
Der Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King's College hält die Gefahr für hoch, dass es auch in Westeuropa zu neuen islamistischen Terroranschlägen kommen könnte. Zwei Dinge kämen bei dem Thema zusammen, sagte Neumann im Deutschlandfunk.
Auf der einen Seite seit dem 7. Oktober, seit der Terroroffensive der Hamas und dem daraus resultierenden Konflikt, haben wir eine Riesenmobilmachung von Islamisten, von Dschihadisten überall in Westeuropa.
Zusätzlich nehme in Europa der Einfluss des ISPK zu. Unter dieser Abkürzung verstehen Fachleute eine Unterorganisation der Terrorgruppe IS.
Dieser Ableger des Islamischen Staates in Afghanistan, Zentralasien, der sehr ambitioniert und aggressiv auch Anschläge im nichtmuslimischen Ausland versucht, darunter auch in Westeuropa, auch in Russland, aber eben auch in Westeuropa.
Die größte terroristische Gefahr in Europa gehe nun wieder von der islamistischen und der dschihadistischen Seite aus, betonte der Wissenschaftler im Deutschlandfunk. Zur Zahl möglicher ISPK-Sympathisanten in Deutschland wollte sich das Bundesinnenministerium heute nicht äußern. Sprecher Funke betonte aber, dass der ISPK nach Einschätzung der Behörden zurzeit der aggressivste IS-Ableger sei. Die deutschen Sicherheitsbehörden werden in den nächsten Monaten personell maximal gefordert sein, schätzt der Innen- und Sicherheitspolitiker der Grünen Konstantin von Notz. In der Rheinischen Post sagte er, es brauche deswegen die volle politische Unterstützung des Bundes und der Länder für die Sicherheitsbehörden. Nötig seien außerdem ein enger Austausch und verbindliche Abstimmungen mit den internationalen Partnern, um die Gefahr des islamistischen Terrors zu unterbinden. In Frankreich hat die Regierung angesichts des Moskauer Terroranschlags die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Das hat Premierminister Gabriel Attal bekannt gegeben. In Deutschland ändere sich formal nichts an der Einschätzung zur Terrorismusgefahr. Das betonte Innenministeriumssprecher Funke.
Die Maßnahmen sind bereits hoch. Die Sicherheitsbehörden sind sehr wachsam, weil die islamistische Bedrohung ja keine neue ist.
Für den Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King's College steckt die Politik beim Umgang mit der Anschlagsgefahr in einem Dilemma. Im Deutschlandfunk sagte er,
man möchte natürlich darauf hinweisen, es ist wichtig, dass die Bevölkerung versteht, dass diese Gefahr tatsächlich existiert. Auf der anderen Seite möchte man natürlich die Leute nicht unnötig in Unruhe versetzen, weil das ja natürlich auch immer negative Folgen hat. Ich glaube, die Bundesregierung kriegt das aktuell ganz gut hin.
Aus Berlin Steffen Wurzel. In die USA 454 Millionen Dollar hätte Donald Trump in seinem Betrugsprozess aufbringen sollen, und zwar bis heute. Ein Ding der Unmöglichkeit auch für den Ex- und möglicherweise wieder bald US-Präsidenten. Doch jetzt hat ein New Yorker Gericht die Kautionssumme erheblich reduziert auf 175 Millionen Dollar und Trump eine weitere Frist von 10 Tagen eingeräumt. Aus New York, Antje Passenheim.
Damit kommt das Gericht der Forderung von Trumps Anwälten nach. Seine Frist ist verlängert, die Summe der geforderten Kaution erheblich niedriger als ursprünglich gefordert. Statt einer knappen halben Milliarde Dollar soll Trump nun 175 Millionen Dollar hinterlegen. Er hat dafür noch 10 Tage Zeit. Die New Yorker Justiz teilte außerdem mit, dass sie mit Blick auf diese Frist auch damit warten wird, Trumps Besitztümer zu pfänden. Die Entscheidung fiel gerade rechtzeitig, bevor die New Yorker Bezirksstaatsanwältin Letitia James das Geld von Trump eintreiben wollte. Es handelt sich um die Kaution für ein Strafgeld. Trump und seine Söhne waren für Finanzbetrug verurteilt worden. Sie legen aber Berufung gegen das Urteil vom Februar ein. Der Richter hatte entschieden, solange es noch keine definitive Entscheidung gibt, muss Trump die Sicherheit hinterlegen. Denn sollte das Urteil in dem Zivilprozess bestätigt werden, dann wäre Trump gezwungen, einen beträchtlichen Teil seines Vermögens abzugeben.
Nach Deutschland, genauer nach Dithmarschen an die schleswig-holsteinische Nordseeküste, wo heute die große Politikprominenz ihr Stelldichein gegeben hat. Der Kanzler, der Wirtschaftsminister und natürlich auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident waren alle da. Das schwedische Unternehmen Northvolt hat zum Spatenstich geladen für eine große Batteriefabrik. Nach und nach sollen dort bis zu 1 Million Batterien mit grünem Windstrom für E-Fahrzeuge hergestellt werden. Oliver Kring war vor Ort dabei.
Gemächlich drehen sich die Rotoren hunderter Windkraftanlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft der künftigen Northvolt-Fabrik. Es ist vergleichsweise mildes Wetter heute. Kanzler Scholz, sein Wirtschaftsminister Habeck sowie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther sind zum Festakt gekommen. Die Stimmung ist gelöst. Der Ministerpräsident etwas erleichtert.
Natürlich ist das ein so enormes Projekt, wo es immer mal wieder Weggabelungen gab, wo wir auch nochmal nacharbeiten und kämpfen mussten, auch dass die Entscheidung der Europäischen Kommission kommt, dass der Bund auch entsprechend finanziell unterstützt und dass heute das zum Abschluss gebracht wird und jetzt der Baustart ist, das ist schon ein enorm wichtiges Zeichen.
Wirtschaftsminister Habeck bezeichnete den Baustart als großen Tag für Deutschland.
Die Entscheidung für Dithmarschen fiel im Kern wegen der Dichte der erneuerbaren Energien. Wenn man sich hier umschaut, man sieht überall die Windkraftanlagen. Der Strom ist grün und er ist in großen Mengen günstig verfügbar.
Und obwohl die Region eigentlich dafür bekannt ist, dass die Uhren hier etwas langsamer ticken, sprach Bundeskanzler Scholz in diesem Fall von einem beispielhaften Dithmarschen-Tempo.
Und wie Dithmarschen das hingekriegt hat, das ist extrem beeindruckend. Hier sind ganz viele über sich hinausgewachsen. Das Genehmigungsverfahren für eine 5 Milliarden Euro Hightech-Batteriefabrik auf 110 Hektar Fläche hinzubekommen. Zu dieser Leistung sage ich herzlichen Glückwunsch.
Und tatsächlich musste es auch vor dem Festakt heute noch einmal ganz schnell gehen. Das Rednerpult war nämlich vom Transporter verschwunden. Aufgefallen war das erst am Sonnabend. Es wurde quasi über Nacht ein neues gebaut. Danach ging es auf die Baustelle. An der Zufahrt und der Baustellengrenze hatten sich einige Landwirte postiert und machten ihren Unmut gegen die Bundesregierung mit einem Hubkonzert deutlich. Nähe zu den Leuten und den hiesigen Traditionen zeigen, das will Northvolt auch beim Baustart. Bedeutet heute für die Politiker Boseln, ein Traditionssport in Dithmarschen und an der Nordseeküste. Anstelle des Spatenstichs, wer am weitesten auf der Strecke kommt, ohne dass die Boselkugel von der vorgegebenen Strecke abkommt, hat gewonnen. Robert Habecks Kugel kullerte am weitesten. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nimmt's sportlich.
Keine billigen Ausreden suchen, aber mir ist vorher signalisiert worden, wir sollen nicht über ehrgeizig sein. Und das hat Robert Habeck wohl falsch verstanden und hat mit Absicht so weit geboselt, dass er uns alle in den Schatten gestellt hat. Aber ich glaube, da kommt noch mal irgendwann Konter.
Bis die Fabrik 2026 die ersten Batteriezellen produzieren soll, ist aber noch viel zu tun. Das haben heute auch alle Politiker klar erkannt. Infrastruktur, Fachkräfte, Wohnraum. Die Agenda mit Themen rund um den Bau der Fabrik ist lang.
Aus Dithmarschen Oliver Kring. 4 Jahre ist der erste Corona-Lockdown mittlerweile her, der Beginn einer Pandemie, die die Gesellschaft nach und nach tief gespalten hat. Nachdem ein Online-Portal geklagt hatte, hat nun das Robert-Koch-Institut die Gesprächsprotokolle des Krisenstabs während der ersten Pandemiephase herausgegeben. Nadine Lindner.
Über 1000 Seiten aus Unterlagen des Robert-Koch-Instituts wurden vor wenigen Tagen vom Blog Multipolar veröffentlicht. Das war nach einer Klage des Blogs möglich geworden. Die internen Unterlagen beziehen sich auf den Zeitraum von Januar 2020 bis April 2021, also die Frühphase der Corona-Pandemie, nicht die gesamte Dauer. Der Blog Multipolar hatte in früheren Berichten über Corona als Irreführung und mediale Gleichschaltung gesprochen. In seiner jetzigen Berichterstattung über die RKI-Papiere hatte Multipolar unter anderem Zweifel an der wissenschaftlichen Unabhängigkeit des Instituts geäußert. Am Nachmittag widersprach SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach dieser Deutung.
Es muss hier noch einmal ganz klar gesagt werden, das Robert-Koch-Institut hat damals unabhängig von politischer Weisung das Richtige getan.
Konkret geht es unter anderem in den jetzt öffentlich gewordenen Unterlagen um die Hochstufung des Risikos durch das Coronavirus von mäßig auf hoch im März 2020. Hier weist das RKI-Protokoll eine geschwärzte Stelle auf. Der Blog wertet das als mögliche externe Einflussnahme. Die Hochstufung durch das RKI war Grundlage für Lockdown-Maßnahmen und Gerichtsurteile. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums hatte am Mittag in Berlin auf die damaligen Begleitumstände im März 2020 hingewiesen.
Der 16.03.2020 war 5 Tage, nachdem die WHO die Pandemie ausgerufen hatte. Insofern ist dieses Protokoll keine Verschwörungsgeschichte oder sowas.
Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann kann die jetzt öffentlich gewordenen Diskussionen innerhalb des RKI nachvollziehen.
Und es ist nicht überraschend, wir waren auf diese Pandemie nicht vorbereitet.
Wolfgang Kubicki, ebenfalls von der FDP, erhebt hingegen schwere Vorwürfe gegen das RKI. Dieses habe nur als wissenschaftliche Fassade für die Gesundheitspolitik von Jens Spahn und Karl Lauterbach gedient. Damit greift Kubicki auch den Koalitionspartner SPD an. Die Veröffentlichung der Protokolle fallen in eine Zeit, in der angesichts des 4. Jahrestags der ersten Lockdown-Maßnahmen intensiv über das richtige Format der Corona-Aufarbeitung diskutiert wird. Von Seiten der Liberalen gibt es die Forderung nach einer Enquete-Kommission im Bundestag. Andrew Ullmann hatte das gemeinsam mit Wolfgang Kubicki bereits in der vergangenen Woche angeregt.
Damit wir auch die Maßnahmen kritisch beleuchten und dann auch Konsequenzen für die Zukunft ziehen.
So Ullmann gegenüber dem Hauptstadtstudio. Der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagte auf Deutschlandfunk-Anfrage, dass eine Enquete-Kommission jetzt das falsche Signal sei, weil sie für parteipolitische Profilierung missbraucht werden könnte. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach reagierte ebenfalls ablehnend auf die Forderung nach einer Enquete-Kommission und bevorzugt ein anderes Format.
Was die Aufarbeitung angeht, beim Bundeskanzleramt ist eine neue Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern aufgebaut worden für Gesundheit und Resilienz. Dort wird man auch versuchen, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.
Damit zeigt sich die Ampel in Sachen Pandemieaufarbeitung bislang uneins. Die AfD, die sich gegen nach einem anfänglichen Kursschwenk später vehement gegen Corona-Schutzmaßnahmen ausgesprochen hatte, greift die Debatte auf. Ihr gesundheitspolitischer Sprecher im Bundestag, Martin Sichert, forderte heute einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die RKI-Protokolle würden beweisen, dass deren Risikoeinschätzung politisch motiviert gewesen sei.
Aus Berlin Nadine Lindner. Die EU nimmt es mit den großen US-Tech-Konzernen auf. Wegen möglicher Verstöße gegen europäische Wettbewerbsregeln hat die Kommission Ermittlungen gegen Apple, Google-Mutter Alphabet und Facebook-Mutter Meta eingeleitet. Peter Kapern.
3 Schwergewichte der Digitalwirtschaft nimmt die EU-Kommission gleichzeitig ins Visier. Allen dreien wird vorgeworfen, sich an die Verpflichtungen des Digital Market Acts nicht zu halten. Dieses Gesetz, das Anfang März in Kraft getreten ist, definiert sogenannte Gatekeeper, Torwächter also, die durch ihre schiere Größe die Macht haben, festzulegen, zu welchen Bedingungen private User und andere Unternehmen Zugang zu den digitalen Märkten haben. Dem Google-Konzern Alphabet wird vorgeworfen, Chinesen, eigene Produkte bei der Google-Suche zu bevorzugen. Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, wird vorgeworfen, User auf unzulässige Weise zur Freigabe ihrer persönlichen Daten zu zwingen. Und bei Apple lautet der Vorwurf, dass bestimmte Apps von den Telefonen des Konzerns nicht gelöscht werden können. Der Digital Markets Act soll für faire Wettbewerbsbedingungen auf den digitalen Märkten und für Wahlmöglichkeiten der Verbraucher sorgen. Die jetzt eingeleiteten, vertieften Untersuchungen der Kommission können bis zu einem Jahr dauern. Am Ende könnte die Kommission Geldstrafen im Umfang von bis zu 10% des weltweiten Umsatzes der Konzerne verhängen.
Peter Kapern aus Brüssel. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen an diesem Morgen sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Joscha Heinemann.
Erst heute Mittag wurde mit einem Leichenspürhund das 4. Opfer, ein Säugling, entdeckt. Die Rettungskräfte zeigen sich immer noch erschüttert. Jetzt übernimmt die Kriminalpolizei, um die Brandursache zu klären. Dicke schwarze Brandspuren sind an der Fassade des Hauses zu sehen. Das Feuer soll heute Nacht im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen sein. Die Feuerwehr war gegen kurz vor 3 Uhr vor Ort und hat Sprungtücher aufgestellt. Um sich vor den Flammen zu retten, sind mehrere Menschen aus dem Fenster gesprungen. Insgesamt wurden 21 Menschen verletzt, 9 davon schwer. Notfallseelsorger kümmern sich um die Augenzeugen. Das Haus sei bei dem Feuer massiv zerstört worden. Das Treppenhaus sei teils eingestürzt, sagt ein Feuerwehrsprecher. Der Solinger Oberbürgermeister hat Trauerbeflaggung angeordnet.
Er war einer der bekanntesten Schauspieler der deutschen Nachkriegsgeschichte, aber mit nichts wurde er so sehr verbunden wie mit der Rolle von Harry, dem ewigen Assistenten von Inspektor Derrick. Fluch und Segen zugleich für Fritz Wepper, der durchaus auch Karriere in Hollywood hätte machen können. Heute ist Wepper im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Nachruf von Thomas Koppelt.
Ich bin Harry, Harry Klein, die Frauen lieben ihn.
Man hat mich mal gefragt, was ich eigentlich mit diesem Polizisten Harry Klein gemeinsam habe. Und dann habe ich gesagt, ja, der sieht genauso aus wie ich. Und es kommt noch was sehr Vorteilhaftes hinzu. Er hat dieselbe Schuhgröße.
Wenn der Schurke seine Knarre zieht und das Messer an ihrer Kehle liegt, dann erlöse ich sie von der Tortur. Und zum Dank gibt's dann Lamour.
2004 hat er ihn noch einmal auferstehen lassen. Harry Klein, den Kriminalhauptmeister und späteren Inspektor, mit dem er bis auf die Schuhgröße eigentlich nichts gemein hat. Im Zeichentrickfilm Derrick sang und sprach Fritz Wepper ein vorerst letztes Mal jene Rolle, die er in 71 Folgen der Krimiserie Der Kommissar neben Erik Ode und anschließend 281 Mal neben Horst Tappert im Derrick spielte. Jene Rolle, die ihn in etwa 100 Ländern der Erde bekannt machte, die ihn aber auch brandmarkte, als ewigen Nebendarsteller, ewigen Assistenten, ewigen Harry.
Harry, hol den Wagen. Harry, mach mir einen Kaffee. Harry, zieh die Klospülung. Harry, rast zur Spurensicherung. Seit 30 Jahren bin ich Stefan Derricks Fußabtreter.
Kränken tut's mich nicht. Mir ist es eigentlich ganz egal, solange die Gage stimmt.
Fritz Wepper, der Pragmatiker, dessen stärkstes Pfund immer schon seine Offenheit war, obwohl ihm diese Rolle vielleicht eine weitaus größere Karriere verbaut hat. Vielversprechend und rasant hat seine Laufbahn begonnen. Mit 9 Jahren sprach er bereits in Kindersendungen des Bayerischen Rundfunks. Sein Theaterdebüt gab er 1952 am Münchner Staatstheater. Mit 14 drehte er seinen ersten Film. Und 1959 spielte er eine Rolle, die ihn schlagartig bekannt machte. Er, dessen Vater 1944 nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt war und in Russland verschollen blieb, er spielte in Bernhard Wickis Antikriegsfilm »Die Brücke« einen Jungen, der wenige Tage vor Kriegsende als Kanonenfutter in den Kampf geschickt wird.
Hier sind die Strümpfe.
Wir bekommen doch Wehrmachtsocken, Mutti.
Ihr müsst ja was zum Wechseln haben.
Während der Schlacht wechselten die Krieger ihre Socken. Wie sich Mutti den Krieg vorstellt.
Ich will mir diesen Krieg überhaupt nicht vorstellen.
Fritz Wepper, der Kinderstar. Im Alter von 22 Jahren erhielt er den Bundesfilmpreis. 1972 durfte er neben Liza Minnelli und Michael York in Cabaret den Gigolo geben.
Er ist ein himmlischer Playboy. Er saust von Party zu Party und verführt sie alle, wie sie es nur haben.
Glauben Sie nur die Hälfte von Sally. Ich bin ein absolut seriöser Geschäftsmann.
8 Oscars erhielt dieser Film und gerne wäre Fritz Wepper zur Preisverleihung nach Hollywood gereist. Doch damals war er bereits als Kriminalhauptmeister im deutschen Fernsehen tätig. Die Reise wurde ihm von dem Produzenten untersagt.
Die hatten mir 2 Filme und ein Stück am Broadway angeboten. Fand schade, ich hätte gerne in Amerika den einen oder anderen Film gemacht. Aber na gut, ich bin ja eigentlich ganz pragmatisch. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der von irgendeiner Traumrolle träumt.
Zum Tod von Fritz Wepper, der Nachruf von Thomas Koppelt. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Abend Ihnen.